in die schriftrol is verschwunden. Aber nicht so weit. Mögt ihr euch vielleicht noch erinnern, die letzte Predigt über die Offenbarung ist darum gegangen, dass die ersten 6 Siegel von dieser Schriftrolle sind aufgebrochen worden. Die Schriftrolle, die eine Hand vom Thron aus hat abgestreckt und dann war niemand da, der sie nehmen konnte. Und dann ist plötzlich das Lamm Gottes gekommen, das ein Bild ist für Jesus, die Schriftrolle genommen hat und hat die ersten 6 Siegel aufgebrochen. Und ihr mögt euch vielleicht auch noch erinnern, was die ersten 6 Siegel bedeutet haben. Angst und Schrecken ist über die Welt gekommen. Es sind Reiter ausgesendet worden, die haben Verderben gebracht. Wirklich braucht das uralte Wort extra. Weil wir wissen schon, was es heisst. Verderben. Über die Menschen bringen. Sachen, wenn Sachen kaputt gehen. Und jetzt heute sind wir am Kapitel 8 und 9 angelangt in der Offenbarung. Und jetzt wird das 7. das letzte Siegel aufgebrochen. Und wenn das letzte Siegel aufgebrochen ist, dann kann man nachher die Schriftrolle lesen. Jetzt kann man sie noch nicht lesen. Aber ihr wisst ja, es stehen ja Sachen aussen dran. Das ist ja so gesagt worden. Und jetzt aber, jetzt geht es dann auf. Jetzt kann man dann die ganze Schriftrolle lesen. Und wir werden heute einen Teil von dem sehen, wo in dieser Schriftrolle innen steht. Wo das Lamm Gottes, wo Jesus das 7. Siegel aufschneidet oder aufbricht oder wie auch immer das aufgeht, passiert etwas Unglaubliches. Und wir lesen das gerade in den ersten 2 Versen vom 8. Kapitel, wo es heisst, es war im Himmel zunächst etwa eine halbe Stunde vollständig still. Also könnt ihr das bildlich vorstellen, und ich bin das Sackmesser nicht dabei, aber das Lamm schneidet Siegel auf oder bricht. Ich kann das schon machen, so. Und jetzt ist es off und alles wird ganz, ganz still. Nicht so wie jetzt. Jetzt können wir eigentlich den Biber noch suchen. Irgendjemand ist sich sicher irgendwie am Räuspern oder am Schnaufen oder so. Wir hören noch Geräusche. Im Himmel wird vollständig still. Und im Himmel ist es nie still. Warum ist im Himmel nie still? Weil immer, konstant, wird Gott angebetet. Es sind immer Engel da, die zu Gottes Ehre singen. Es sind immer Engel da, die Gott arbeiten, die ausdrücken, wer er ist, die ihn die Ehre geben. Aber in dem Moment, wo das 7. Siegel aufgemacht wird, wird es still. Und könnt ihr euch die Spannung vorstellen? Alle warten gespannt drauf, was jetzt passiert. Es gibt doch manchmal so Filme, wo man schaut, oder so Momente, manchmal auch im Leben, wo man einfach den Schnauf anhaltet und wie erstarrt und einfach nur noch wartet auf das, was als nächstes passiert. Und es ist genau so eine Situation. Und stellt euch jetzt mal eine halbe Stunde vor, also. Das ist unendlich lang. Ich mache jetzt extra so Pausen dazwischen rein. Und das sind nur ein paar Sekunden. Und eine halbe Stunde ist so lang. Ich könnte es gut vorstellen, wenn ihr in der Post anstehen müsst oder bei Migros an der Kasse. Und es sind, meistens hat man das Gefühl, meine Güte, oder? wo man ein bisschen warten muss. Und dabei sind es manchmal ein paar Minuten, wo man einfach dazu verknurrt ist, dass nichts geht. Da ist es eine halbe Stunde. Was bedeutet das, dass es eine halbe Stunde ganz still ist? Was will uns das sagen? Erstens wird etwas ganz Entscheidendes passieren. Das ist immer so, bei solchen Momenten. Alle spüren, dass jetzt, was steht da drin? Was jetzt? Jetzt werden wir es erfahren. Was steht da drin? Aber ich bin ganz sicher, dass es auch mit etwas anderem noch zu tun hat. Es geht um Gerichtsbotschaften. Es geht darum, dass Gott seinen Zorn lässt auf die Erde prasseln oder auf die Erde los. Und wir haben mehrere Stellen im Alten Testament, wo es steht, Gott ist langsam zum Zorn. Gott ist langsam zum Zorn, aber gross an Gnade und Wahrheit oder gross an Güte. Das lesen wir im Psalm und das lesen wir ganz besonders auch im Buch Jona. Dort, wo der Jona sich so aufregt, dass jetzt das Gericht nicht kommt über das Ninive. Jetzt hat er doch, oder? So viel Schwierigkeit überwunden, mit sich selber gerungen, sich durchgerungen und ist gegangen und hat die unangenehme Aufgabe gemacht. Und jetzt hockt er da unter seinem Rizinusbaum und wartet jetzt darauf, dass quasi seine Botschaft in Erfüllung geht. Und weil das Volk von Ninive umkehrt zum Herr und Buß tut über seine Sünde, blasst der Herr das Gericht ab. Weil er ist viel schneller bereit, Gnade walten zu lassen, wie seinen Zorn auszuleben. Wisst ihr, wie man dem sagt, das so in der Pädagogik oder in der Psychologie? Gott hat sehr eine gute Affektkontrolle. Gott hat seine Gefühle gut im Griff. Bei uns, gerade als Eltern, sagt man manchmal, mir ist die Hand ausgerutscht. Oder jetzt habe ich lauter geredet, wie ich wollte. Oder so, bei den Kindern, wenn wir verrückt sind. Das passiert Gott nicht. Er ist jemand, der sehr bewusst handelt. Ihm rutscht nicht einfach die Hand aus. Er schreit nicht einfach um, weil er kurz mal die Fassung verliert. Er lässt nicht donnern und gewittern und Feuer regnen, weil er jetzt einfach so verrückt ist. Nein, das ist eine Stunde, eine halbe Stunde. Nimmt er sich nochmal Zeit, ist nochmal Ruhe, wo der Herr einschiebt, um nochmal überlegen. Also überlegen, ich weiss nicht, das ist nicht ganz richtig Wort. Ich muss das jetzt mit menschlichen Worten sagen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Ich glaube nicht, dass er nochmal nachdenkt, aber ich glaube, es fällt ihm schwer. Das Gericht wird kommen, ist klar. Aber es ist nichts, was er leichtfertig macht. Und er schiebt das wie noch ein bisschen raus. Er macht es nicht gern. Weil er ist langsam zum Zorn, aber gross an Gnade und Güte. Und ich denke, das so schön, dass in all diesen Gerichtsbotschaften immer wieder die Einschübe kommen. Immer wieder die Einschübe. Weil was wir da lesen, könnte uns Angst machen. Und es ist nicht lustig. Nach einer halben Stunde kommt plötzlich ein Engel. Und der Engel, der hat so ein Gefäß in der Hand. Ein Gefäß, das man braucht, um Räucheropfer darzubringen. Und er kommt zum Altar, der vor dem Thron ist. Vielleicht könnt ihr euch das nochmal vorstellen. Ihr habt ja die Bilder jetzt präsent, die meisten, denke ich. Der Thron, der Altar. Der Engel kommt mit dem Gefäß in der Hand zu dem Altar. Und dann kommt er ganz viel Räucherwerk über. Myrrhe, Balsamholz, was auch immer. Das steht nicht, aber Sachen, die man hat gebraucht, zum Räuchern auf dem Altar, für Räucheropfer da zu bringen. Und es ist viel. Und nachher steht, wie der Rauch von dem Räucheropfer aufsteigt, zusammen mit dem Gebet der Gläubigen. Wie muss man jetzt das wieder verstehen? Jetzt ist es still gewesen, jetzt passiert wieder etwas. Und was passiert? Gott lässt nochmal auf Gebet der Gläubigen. Was beten denn die Gläubigen? Jetzt müsst ihr euch die Situation vorstellen. Was war vorher mit diesen 6 Siegeln? Was ist alles genau passiert? Das 6. Siegel hat die Überschrift Tag des Zorns. Da gibt es Erdbeben. Die Sonne verfinstert sich. Die Sterne fallen auf den Boden. Ob das jetzt einfach Sterne sind vom Himmel oder mächtige Menschen, die so leuchten wie Sterne, Stars. Wir brauchen ja das Wort. Vielleicht sind es Stars, die fallen. Das ist gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall haben die Menschen zu tiefst Angst. Und was beten denn die Gläubigen in dieser Situation, wenn sie so verunsichert sind und Angst haben? Was würdet ihr denn beten? Was würdet ihr beten? Was würdet ihr beten? Habt ihr eine Idee? Was betet ihr, wenn ihr Angst habt, wenn ihr verunsichert sind, wenn ihr in Not sind? Was betet ihr dann? Dass alles gut kommt? Herr, hilf! Herr, rett mich. Was kommt euch noch in den Sinn? Herr, beschütze mich. Beschützen ist schon passiert. Der Herr nimmt ja die 144, also die Juden, tut er versiegeln, die noch auf dieser Erde dann sind. Und die gläubigen Märtyrer, die nimmt er ja raus. Die sind ja dann vor seinem Altar. Und jetzt, Herr, erlöse mich. Herr, errett uns. Herr, hilf uns. Das sind die Gebete, die ganz sicher jetzt dort von dem Altar aufsteigen. Ganz sicher. Und wo der Herr jetzt gehört, auf dem Thron. Er nimmt sich nochmal Zeit und lässt zu, was seine Kinder brauchen und wollen. Um was sie ihn bittet. Und er erhört. Weil der Engel nimmt Kohle vom Altar, wo das fertig ist mit dem Räucher, es geht dann noch rechts Zeitli, wo das Gefäß nur noch mit Asche gefüllt ist, dann nimmt er Kohle vom Altar und leert das aus auf die Erde. Und das ist nicht einfach der Boden gemeint, sondern die Erde. Auf die Welt. Und das ist die Antwort von Gott. Das ist die Antwort Gottes auf die Gebete von den Gläubigen. Auf all die Gebete. Herr, komm bald. Herr, erlöse uns aus der Not. Dein Reich komme. Und dann, zwischen ihnen haben noch Engel, 7 Engel Posaunen bekommen. Das ist im 2. Vers schon. Und dann kommen die 7 Engel in Aktion. Jetzt ist das ausgelegt auf der Erde. Und jetzt darum betet der Erste in seine Posaune. Was macht man mit einer, was heisst das, wenn man in der Posaune darum betet? Das ist immer eine Ankündigung. Trompeten, Posaunen sind Fanfareninstrumente. Sind Signalinstrumente, im Krieg auch. Ganz Signal. Und das Signal da ist, loslegen. Jetzt geht's los. Und wo der erste Engel posaunt, was passiert? Die ersten 4 Posaunen haben alle das gleiche Thema. Gott entzieht am Mensch ein Drittel von seinem Lebensraum. Bei der ersten Posaune wird die Erdoberfläche und die ganze Vegetation, Bäume, Büsche, Gras, mit Feuer verbrennt. Das ist ja die Kohle, die vom Altar kommt. Die Glut. Und dann wird ein Drittel von der Erdoberfläche, vom Boden, von der Vegetation wird verbrennt. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das ist nicht nur schön zum Anschauen. Sondern da werden Ernten kaputt gemacht. Da wird Ackerland kaputt gemacht. Da werden Städte und Dörfer verbrennt. Das ist nicht einfach nur jetzt gerade im Garten. Ein Drittel von der Erdoberfläche. Denn wenn der zweite Engel posaunet, dann geht es ums Meer. Und in der Bibel steht, dass ein Drittel vom Meerwasser wird in Blut verwandelt. Und Blut steht immer für Tod. Sprich, es stirbt ab. Vielleicht wird es einfach übersalzen, vielleicht wird es vergiftet, vielleicht, keine Ahnung, hat es keinen Sauerstoff mehr drin, das wissen wir überhaupt nicht. Wie? Aber es stirbt. Und mit dem Drittel, auch ein Drittel von allen Meeresbewohnern und ganz interessant, auch ein Drittel von dem Schiff, vom ganzen Schiffsverkehr. Und auch das wird die Menschen treffen. Und zwar nicht nur in den Ferien, wenn man nicht mehr baden kann. Sondern dann wird der Transport von unseren Gütern massiv eingeschränkt werden. Massivst. Weil immer noch ist der grösste Teil vom Gütertransport auf dem Meer, per Containerschiff. Dann kommt der Dritte. Und wo der Dritte blaset, wird Trinkwasser, Süßwasser vergiftet. Es steht, es wird bitter. Auf alle Flüsse und Quellen kommt irgendetwas Bitters. Auch da wissen wir nicht, was es ist. Ist es eine Vergiftung durch Umweltverschmutzung? Wir können da noch ein bisschen von dem ausgehen, was wir bis jetzt wissen, oder? Aber weil das ja erst in der Zukunft passiert, kann da sich noch ganz viel weiterentwickeln und wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das da wirklich kommt. Was sicher ist, dass es kommt. Und interessant finde ich, dass man in letzter Zeit immer wieder liest, gebt am Trinkwasser Sorge. Gerade der Chef von Nestle ist einer, der vielleicht auch nicht ganz uneigennützig, aber gleich immer wieder sagt, Leute, das Trinkwasser wird knapp werden. Trinkwasser wird knapp werden. Dann blast der vierte Engel in seine Posaune. Und jetzt geht es ums Licht. Nicht das elektrische Licht, sondern das Licht, das Leben gibt. Ich weiss nicht, wie das soll gehen, dass die Sonne ein Drittel dunkler scheint. Dass der Mond ein Drittel von der Nacht nicht mehr scheint. Dass ein Drittel von den Sternen nicht mehr scheint. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber es bedeutet, dass ein Teil von dem lebenswichtigen Licht, wir brauchen Licht. Pflanzen brauchen Licht. Dass das wird um ein Drittel vermindert werden. Das lebensspendende Licht. Und es ist noch nicht fertig. Jetzt fliegt ein Adler. Hierauf sah ich einen Adler, Vers 13 im 8. Kapitel, der hoch oben am Himmel flog und hörte ihn mit lauter Stimme rufen. Weh denen, die auf der Erde leben. Weh ihnen, wenn die letzten drei Engel ihre Posaunen blasen. Vier sind durch, drei kommen noch. Weh ihnen, denn dann werden noch furchtbarere Dinge geschehen. Und es löscht einfach ab. Jetzt blasen der fünfte Engel seine Posaune. Und jetzt ist es nicht mehr der Lebensraum vom Menschen, der angegriffen wird, sondern jetzt greift Gott direkt den Menschen an. Und es kommt irgendein Engel vom Himmel, ich verstand das so, weil da steht, ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde herabgestürzt war. Ich glaube, das ist ein Engel, der einen Schlüssel hat, um den Dämonen Macht zu geben. Denn diesem Stern wurde der Schlüssel zu dem Schacht gegeben, der in den Abgrund hinunterführt. Und wisst ihr, wenn der Herr jetzt nicht würde am Find die Macht begrenzen, dann würde es auf unserer Welt viel schlimmer noch aussehen. Aber Gott hat jetzt noch den Dämonen und dem Satan seine Macht begrenzt. Er setzt eine Grenze. In dieser Zeit werden sie nah dies nah freigelassen. Werden die Grenzen aufgehoben. Und ich habe mir das beim Vorbereiten nur so vorgestellt, Heimatland, die haben jetzt schon so viel Macht. Die unsichtbare Welt, die böse Seite von der unsichtbaren Welt, die, wo der Mensch ihren Tod will, die haben doch jetzt schon so viel Macht. Was die Menschen nicht alles glauben, was sie sich nicht überall verführen lassen. Und ich glaube, die Heuschrecken, die jetzt da kommen, denn Heuschrecken kamen hervor, denen die Fähigkeit gegeben war, wie Skorpione zu stechen. Ich glaube nicht, dass das wirklich Viecher sind. Weil ich glaube nicht, dass Gott für die Endzeit neue Geschöpfe erschafft. Weil das kann nur er. Und es gibt keine solche Heugümper, die stechen wie Skorpion. Ich glaube nicht, dass das jetzt wortwörtlich so gemeint ist, sondern ich glaube, dass jetzt der Herr die Dämonen freilässt, da zu dem Zeitpunkt, und dass sie die Menschen anfangen zu plagen, noch viel mehr. Und wir können uns das vorstellen, es ist wie ein Gift, das in den Geist hineinfließt, in die Seele hineinfließt. Der Johannes versucht das so zu beschreiben, dass ein Skorpiongift ist ein Nervengift. Und ich habe so ein bisschen nachgelesen, wie Skorpiongift wirkt. Das wirkt wirklich über die Nerven und man wird extrem rastlos, man hat Angst. Es wirkt gar nicht so sehr über den Körper. Aber es kribbelt, es kröselt, es macht einem so extrem antrieben. Man hat keine Ruhe, man hat keinen Frieden. Man ist nicht wohl, also versteht ihr, man rennt in der Gegend herum. Es hat so etwas von ihr sein. Von nicht mehr, überhaupt nicht mehr bei sich sein. Und ich glaube, dass die Dämonen werden die Menschen in so eine viel grössere Rastlosigkeit treiben, wie wir sie jetzt schon haben. Stellt euch das vor. Wir haben jetzt ja schon keine Zeit für nichts, oder? Wir haben jetzt ja schon immer zu wenig Zeit für die Familie, für die Sachen, für Entspannung, was auch immer, für Bibel lesen. Und das wird dann viel, viel schlimmer werden. 5 Monate lang. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich 5 Monate sind. Da ist man natürlich wieder heftig am Streiten. Aber die gute Nachricht ist, es ist eine begrenzte Zeit. Und die greifen auch nicht alle Menschen an. Sie greifen nicht alle Menschen an. Und sie dürfen nämlich auch nicht, Pflanzen und Vegetation angreifen, darum glaube ich auch nicht eben, dass das Tiere sind, aber sie werden die Versiegelten angreifen, und das sind die Juden. Also, jetzt muss ich nochmal schnell nachlesen, bin ich da jetzt wirklich sicher? Nein, eben nicht die Versiegelten, denke ich, kann ja nicht sein. Alle, die eben nicht Juden sind, werden da angegriffen. Sein Volk beschützt den Herr. Darum hat er sie ja versiegelt. Das haben wir hier ja gesehen. Damit eben die dann nicht angegriffen werden können. Aber alle anderen Menschen wird das treffen. Aber nur eine begrenzte Zeit. Es wird nicht ohne Ende sein. Und dann kommt die 6. Person. Und dann werden die anderen auch angegriffen. Da lesen wir nichts mehr, dass die Versiegelten verschont werden. Jetzt werden wieder 4 Dämonen freigelassen. Und zwar 4 mächtige Dämonen. Weil ihr erinnert euch vielleicht an die Predigten von der unsichtbaren Welt. Es gibt ja eine starke Hierarchie in der unsichtbaren Welt. Es gibt Engel, die mehr Macht haben wie andere Engel und so weiter. Engel, die Macht haben über gewisse Gebiete. Und es ist bei den Dämonen ganz genau gleich. Und jetzt werden 4 Engel frei, also 4 Dämonen, 4 gefallene Engel freigelassen, die irgendwo in Mesopotamien am Euphrat wohnen. Und sie sind, es steht in der Bibel, sie sind nur für diesen Zeitpunkt überhaupt dort angebunden worden. Also sie sind jetzt dort und warten auf ihren Moment. Und dann lässt sie Gott frei und die 4 Dämonen werden ein Heer aufstellen von 200 Millionen Menschen. Das wären dann nicht Dämonen sein. 200 Millionen Menschen. Und wisst ihr, was interessant ist? Wo der Johannes auf der Erde gelebt hat, hat es gar nicht 200 Millionen Menschen gegeben auf der ganzen Welt. Aber er schreibt ausdrücklich, diese Zahl wurde mir ausdrücklich gesagt. Er muss sich ein bisschen rechtfertigen. Weil es für ihn sehr, sehr abstrakt ist. Wir können es uns vorstellen. Nein, vorstellen ist ein bisschen zu viel. Aber wir wissen, wir haben heute das Potenzial für ein Heer von 200 Millionen Menschen. Und das Heer wird einen Krieg anzetteln, der ein Drittel der Menschheit umbringt. Das sind die ersten sechs Posaunen. Und es ist keine schöne Botschaft. Und es hört noch viel schlimmer auf. Die letzten Verse. Doch diejenigen, die diese Plagen überlebten, waren nicht zur Umkehr bereit. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten und sich vor Götzenbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz niederzuwerfen, die sie mit eigenen Händen gemacht hatten und die weder sehen noch hören noch sich von der Stelle bewegen können. Statt umzukehren, mordeten sie weiter, übten okkulte Praktiken aus, lebten sexueller Ausschweifung und bestahlen einander, wie sie es schon immer getan hatten. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht die ganze Zeit gefragt habt, warum? Warum ist denn das nötig? Warum macht das Gott? Warum quält er seine Menschen so? Dann habt ihr da die Antwort. Das ganze Gericht hat ein Ziel. Der Zorn Gottes, den er über die Erde lässt, hat ein Ziel. Was für ein Ziel? Wir lesen das ein paar Mal in der Bibel. Was ist das Ziel von Gott? Seit dem Sündenfall, was ist sein Plan? Was ist sein Plan? Dass alle Menschen gerettet werden. Und welcher Teil vom Mensch wird gerettet? Wenn er von dem redet, welcher Teil vom Mensch wird gerettet? Der Geist und Seele. Der Geist und Seele ist das, was ewig lebt. Nicht der Körper. Das hat nichts mit Körperfindlichkeit zu tun. Es ist schlicht eine Tatsache. Seit dem Sündenfall stirbt unser Körper irgendwann. Und der unsterbliche Teil ist die Seele und der Geist. Und das besteht. Und der Teil will der Herr retten. Und der Teil wird auch auferstehen mit einem neuen Körper. Manchmal glaube ich, es ist schwierig zu sagen, wir machen uns manchmal zu viel Sorgen um unseren Körper. Ich bin völlig dafür, dass man seinem Körper Sorge gibt, weil er ist der Tempel vom Heiligen Geist. Macht Sport. Gebt euch Mühe mit dem Essen. Ein bisschen Disziplin und so. Das ist wirklich wichtig. Aber Gott geht es nicht in erster Linie um unseren Körper. Wenn er die Wahl hat, ob unser Körper verloren geht oder unsere Seele und unser Geist, für was wird er sich entscheiden? Ganz sicher für die Seele und den Geist. Er wird nicht den Körper retten und die Seele geht verloren. Und er versucht, die Menschen mit all seinen Möglichkeiten aufzurütteln. Versteht doch, ich bin Gott. Versteht doch, ich bin der Mächtige. Jetzt sind tausende Jahre von Gnade. Wir leben in einer Zeit von tausenden Jahren von Gnade, wo wir kein Gericht erleben. Seit Jesus gestorben ist, sind es bald 2000 Jahre. Wir leben noch nicht in der Endzeit, meine Lieben. Wir leben nur am Ende von dieser Gnadenzeit. Endzeit ist das, was wir da haben, heute in der Predigt. Und das haben wir noch nicht. Weil wir werden nämlich vorher entrückt. Leute, das betrifft uns gar nicht mehr. Wir sind dann schön wunderbar am Hochzeitsfest des Lammes. Wir, wenn alles das auf dieser Erde passiert, haben es wunderbar im Himmel. Haben wir es echt wunderbar? Wenn wir das mit anschauen. Ich bin nicht sicher, ob das schön ist zum Anschauen vom Himmel oben runter. Und darum bin ich vorher so auf dieser halben Stunde herumgeritten. Das fällt nicht einfach, zu sehen, wie Menschen leiden. Das fällt uns jetzt nicht einfach und es wird uns auch im Himmel nicht einfach fallen. Und wisst ihr, was ist der Weg? Dass jetzt so viele Menschen gerettet werden, wie es nur geht. Der Sinn von dieser Predigt heute Morgen ist nicht, euch Angst zu machen. Und dass ihr ja wieder viel mehr in der Bibel leset und betet, dass ihr dann ja in den Himmel kommt. Ja, das ist ein guter Nebeneffekt, wenn das passiert. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber es geht darum, dass wir aufgerüttelt werden. Es werden die Menschen das erleben. Schön, wir nicht. Aber die Menschen werden das erleben. Und wir haben die Chance, ihnen das zu ersparen. Das ist der Sinn von dem Ganzen. Der Herr will, dass Menschen gerettet werden, und zwar möglichst alle. Und wir sind seine Hände, und wir sind seine Füße, und wir sind sein Maul auf dieser Erde. Das ist unser Job. Im Missionsbefehl steht das ganz klar am Ende vom Matthäus-Evangelium. Geht hin in alle Welt und macht zu Jünger, verkündet meine Botschaft. Habt keine Angst, weil ich bin mit euch. Das Konzert gestern Abend, das war wunderbar gewesen, auch für uns Christen. Der eine hat es besser gefallen und der andere weniger gut. Aber das war der Sinn gewesen, dass Menschen auf Jesus hingewiesen werden. Unser Leben hat einen Sinn, nämlich, dass wir auf Jesus hinweisen, auf seine Gnade und auf seine Liebe. Darum stehen die Texte in der Bibel, weil wir müssten sie gar nicht mehr kennen. Wir sind dann schon im Himmel, wenn wir gerettet sind. Das ist eine Mahnung an uns. Und ich frage auch mich heute Morgen, bin ich bereit, einen Preis zu zahlen, dass Menschen gerettet werden? Manchmal müssen wir aus der Komfortzone aufstehen, am Sofa den Rücken kehren. Manchmal müssen wir unbequeme Sachen machen, für dass Menschen gerettet werden. Aber das ist Ziel. Das ist Ziel. Ich möchte nicht so aufhören. Ich möchte noch zwei Sätze sagen. Es ist euch vielleicht aufgefallen, all die Nöte und Anfechtungen und all die Bedrohungen und furchtbaren Plagen, die ja ganz ähnlich sind wie die 10 Plagen in Ägypten, die haben alle ein Ende. Die sind immer begrenzt. Es ist nie so, dass es spiegelt. Klar, wenn ein Drittel von der Erde verbrannt ist, ist es verbrannt. Aber das wird wahrscheinlich sogar noch anwachsen. Aber das ist immer eine begrenzte Zeit. Das fällt mir ganz fest auf, wenn ich das lese. Es gibt immer eine Zeitangabe. Es ist klar umrissen. Ein Drittel zum Beispiel. Oder eben eine Zeitangabe, eine Mengenangabe. Und das heisst, dass Gottes Gnade immer noch da ist. Gottes Gnade ist immer grösser wie sein Zorn. Gottes Gnade ist immer grösser wie sein Zorn. Sein Zorn ist nicht endlos. Seine Gnade schon. Seine Gnade hat kein Ende. Seine Güte, seine Treue hat kein Ende. Seine Liebe hat kein Ende. Sein Gericht schon. Sein Zorn, ja. Nicht seine Liebe. Ich möchte gerne, dass wir das Lied nochmal singen, wo wir das erste Mal gesungen haben. Jetzt. Also manchmal, wenn ich schwierig bin, bist du immer noch treu. Ich bringe den Text nicht mehr ganz richtig zusammen, aber ich glaube, das tut uns gut, das nochmal zu singen.